Das Wort Gottes spricht von vielen Bergen. Wenn man die Bibel durchgeht, von Anfang bis Ende, da tauchen immer wieder Berge auf. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was das für Berge sind. Und dann wollen wir ganz besonders einen Berg so näher betrachten. Und zwar, ich möchte euch einfach ermutigen, lasst euch mitnehmen, hakt euch mit ein, kommt mit rauf. Ich war gestern schon oben und habe den ausgekundschaftet. Und es ist wunderbar dort oben. Also lasst uns anfangen mit dem ersten Berg. Der erste Berg, der auftaucht in der Bibel, das ist der Berg Ararat. Dort, wo die Arche nach der Sintflut gestrandet ist. Und zwar hat Gott einen neuen Anfang gemacht mit den Menschen, nachdem er die Welt so verdorben war, dass er Gericht bringen musste. Die Menschen hatten seine Wege verdorben und Gott war bekümmert in seinem Herzen. Und dann hat er Gericht über die Erde gebracht durch Wasser. Und der Berg Ararat, an dem die Arche gestrandet ist und Noah mit seinen Hausgenossen da und mit den Tieren da rausgekommen ist wieder, der spricht von Neuanfang. Er hat ja dann auch den Bogen in die Wolken gesetzt als Zeichen. Das, was ich damals getan habe, auf die Art und Weise will ich es nicht mehr tun. Ich will einen neuen Anfang machen mit den Menschen. Ich will einen neuen Bund schließen mit den Menschen. Und so spricht der Berg Ararat auch für uns, für dich und für mich als Berg des Neuanfangs. Er spricht davon, dass Gott bereit ist, einen neuen Anfang zu machen mit uns. Und wir wissen alle, es gibt einen großen Neuanfang, der geschieht, wenn wir uns vom Heiligen Geist überführen lassen als Sünder und dann Jesus Christus als unseren einzigen Retter und Erlöser annehmen und dann wirklich die erneuernde Kraft seines Blutes und seines Geistes sich an unserem Leben neu vollzieht. Aber wir wissen alle, ich weiß es auch aus Erfahrung, wir brauchen immer wieder auch Neuanfänge, kleinere Neuanfänge. Also das ist der erste Berg. Und der zweite Berg, der mir so aufgefallen ist, das war der Berg Moria. Die Menschen hatten sich wieder vermehrt. Und er hat dann einen Menschen aus der Menge herausgerufen. Das war der Abraham. Er hat seine Hand auf sein Leben gelegt und hat ihn herausgezogen und herausgerufen aus der großen Masse. Und der Abraham hat der Verheißung Gottes geglaubt und ist tatsächlich ausgezogen aus seiner Heimat und ist Gott nachgefolgt. Aber dann hat Gott ihn erprobt. So wie es auch heißt vom Volk Israel in der Wüste, dass er das Volk erprobt hat. Gott versucht nicht, aber er erprobt uns. Ich glaube, dieser Berg steht auch für uns, wo wir, ob wir bereit sind, auch unser Liebstes, woran sich unser Herz gehängt hat, ihm zuliebe aufzugeben. Jesus sagt, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wer dem nicht entsagt, der kann nicht mein Jünger sein. Dieser Berg Moria spricht von, ob wir bereit sind, bestimmte Dinge loszulassen. Ob wir wirklich, ob unsere Nachfolge und unser Glaube, ob er prüfbar ist. Und dann kommt der nächste Berg. Das ist der Berg Sinai. Nachdem sich die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs vermehrt hatten und zu einem Volk geworden waren, zu einem Stamm, zu einer Sippe geworden waren, sind sie ja herabgezogen nach Ägypten. Ihr kennt die Geschichte mit Josef. Und dort haben sie sich noch mehr vermehrt, aber sie waren unter Knechtschaft. Ägypten steht für die Knechtschaft der Sünde und des Teufels. Und Gott hat sie dann nach 400 Jahren, nachdem das Seufzen so groß geworden war, dass er gesagt hat, jetzt ist die Zeit zu handeln. Da hat er sie herausgeführt, hat sie durchs Rote Meer hindurchgeführt, ein Zeichen für die Taufe, und hat sie durch die Wüste geführt und kamen dann an den Berg Sinai. Und dieser Berg, an dem Mose hinaufstieg, 40 Tage in der Gegenwart des Herrn verbrachte und dort die Gerechtigkeit, die Ordnungen, die Gesetze Gottes empfing für das Volk. Aber dieses Gesetz ist nicht nur für das Volk Israel gültig, sondern in diesem Gesetz spiegelt sich die Gerechtigkeit Gottes, die auch für alle Zeiten gilt. Dass wir durch dieses Gesetz nicht gerecht werden können, ist eine andere Sache. Paulus sagt, durch Gesetz wird niemand gerechtfertigt. Durch Gesetz kommt es zur Erkenntnis der Sünde. Also unsere Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Gesetz, aber wenn wir ins Gesetz hineinschauen, dann sehen wir, dass wir ungerecht sind und dass wir Vergebung brauchen und dass wir Erlösung brauchen. Also der Berg Sinai steht für Gerechtigkeit, für Gesetz. Und dort ist der erste Bund geschlossen worden, der Bund, der alte Bund, das Alte Testament, durch den Mittler Mose. Und dieser Mose war ein Bild auch auf den neuen Bund, auf den Mittler des neuen Bundes, auf Jesus. Also da war Sinai, der Berg, der von der Gerechtigkeit Gottes spricht. Und dann geht es weiter. Dann kommt der Berg Nebal. Dort wurden Steine aufgerichtet, auf die war deutlich geschrieben, hat Gott ausdrücklich gesagt, es soll deutlich und sorgfältig darauf geschrieben werden. Worte des Fluches, es ist der Berg des Fluches. Nebal ist der Berg des Fluches. Dieser Berg ist ein Zeugnis davon, dass jeder, der gegen die Gerechtigkeit Gottes verstößt, unter dem Fluch steht, unter den Fluch kommt und verflucht ist. Aber ich darf euch gleich etwas verraten, obwohl es schon ein bisschen vorgegriffen ist, da kommt ein Kalvarienberg, ein Berg Golgatha, wo einer für uns zum Fluch geworden ist, an unserer Stelle, damit wir unter dem Segen kommen können. Wir haben vorhin gehört, da ist der Fluch und da ist der Segen und wir können wählen und entscheiden. Und durch den Glauben an Jesus, der für uns zum Fluch wurde, werden wir zur Gerechtigkeit. Er ist uns zum Fluch geworden, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit. Er ist zur Sünde gemacht worden. Also da steht der Berg Nebal als Berg des Fluches. Und dann kommt als nächster Berg, der Berg, auf den Mose hinaufstieg vor seinem Tode. Und zwar stieg er da auf diesen Berg hinauf, um einen Blick zu tun in das verheißene Land. Gott hat ihm dort einen Ausblick gegeben. Und das ist auch für uns manchmal notwendig, dass wir diesen Ausblick bekommen. Ja, Nebo, ich habe jetzt gesucht, wo der Name steht, der war mir entfallen. Der Berg heißt Nebo. Da hat Gott ihn hinaufgeführt, er hat gesagt, weil du an einer bestimmten Stelle ungehorsam warst, den Felsen geschlagen hast, das zweite Mal, obwohl du nur sprechen solltest, hat Gott gesagt, du kannst nicht hineingehen ins Land. Aber du darfst einen Blick tun hinein in dieses gelobte Land, in das das Volk Israel hineingeführt werden wird durch den neuen Führer Josua. Und er war dann auf diesem Berg und durfte hineinschauen in dieses Land, hat einen Ausblick bekommen. Und dann wurde er entrückt. Das geht dann aus dem Neuen Testament hervor. Mose wurde dann entrückt. Er war einer von den drei wenigen des alten Bundes, die entrückt wurden. Henoch, Mose und Elia. Also dieser Berg steht dafür, dass Gott uns immer wieder auch Ausblicke schenkt in diese Herrlichkeit, die vor uns liegt. Uns immer wieder Ausblicke schenkt in die Herrlichkeiten, die wir jetzt schon haben können und in die Herrlichkeit, die später kommt, wenn der Herr erscheinen wird. Die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Und dann geht's weiter. Dann kommt für lange Zeit ein wichtiger Berg in Erscheinung, das ist der Berg Zion. Auf diesem Berge wurde Jerusalem errichtet und in Jerusalem war ja der Tempel, wurde dann der Tempel Salomos gebaut. Und dieser Berg steht für Gemeinde. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zur Festversammlung der Heiligen. Dieser Berg steht für Gemeinde. Und dieser Berg steht auch dafür, dass es keine verbindliche Jüngerschaft gibt außerhalb der Gemeinde. Es gibt keine verbindliche Jüngerschaft ohne eine feste Gemeindezugehörigkeit, ohne fest eingebunden zu sein in den Leib Christi. Und zwar nicht irgendwo in den universellen Leib, sondern in einen ganz konkreten, in eine ganz konkrete Ortsgemeinde. Und dann, wissen wir alle, Israel wurde untreu. Dann kommen die vielen kleinen Hügelchen und Höhen, auf denen sie den Götzen geopfert haben und den Abgöttern, wo sie Abgötterei getrieben haben, wo sie Höhenpriester geweiht haben. Diese Berge stehen für Abfall, vor dem auch wir nicht sicher sind. Das Wort sagt uns, wer ausharrt bis ans Ende, der kann gerettet werden. Diese vielen kleinen Hügel stehen dafür, dass der Feind immer wieder kommen wird, um uns zu versuchen. Gott erprobt uns, der Feind versucht uns. Er will uns zum Abfall führen. Und dann kommt der Berg Gerizim. Das ist im Land Samaria der Berg, wo ein Pseudo-Heiligtum errichtet wurde in Konkurrenz zu Jerusalem. Das steht für irgendwelche religiösen Kulte, die nicht in Übereinstimmung sind mit der Wahrheit Gottes. Es steht für irgendwelche toten Organisationen, in denen nicht der Geist Gottes lebendig ist. Und dann natürlich, dann kommt der Berg Golgatha, auf dem Jesus für uns geschlachtet wurde und sich hingegeben hat, um uns zu heiligen, um einen neuen Bund zu stiften, den neuen Bund im Blute des Lammes. Dort hat er sich hingegeben für die Ungerechtigkeit der ganzen Welt. Er ist zum Lamm Gottes geworden. Dieser Berg spricht von unserer Erneuerung, von unserer Wiedergeburt, von unserer Befreiung und Erlösung. Und dann, nach der Auferstehung, geht Jesu nach einer geraumen Zeit, nach 40 Tagen, wieder auf einen Berg, auf einen Hügel, auf den Ölberg. Und dort entschwindet er vor den Augen der Jünger, wird emporgenommen, emporgehoben in den Himmel. Und die Jünger, als sie da stehen und hinaufschauen, wie er entschwindet, da stehen dann Engel da und die sagen, so wie er fortgenommen wurde, so wie er in den Himmel hinaufgefahren ist, so wird er wiederkommen. Und die Bibel sagt uns prophetisch, dass am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt, zur zweiten Wiederkunft, werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Sie werden wieder dort stehen, von dort, wo er weggenommen wurde, dort wird er wiederkommen und dort wird er stehen. Und er wird als König aller Könige und als Herr aller Herren erscheinen. Und das heißt, er wird allen denen erscheinen, die sein Erscheinen erwarten, die sein Kommen lieben, die auf ihn warten und die zubereitet sind. Dieser Berg steht dafür, wir müssen zubereitet sein. Wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen ihn erwarten. Aber das heißt nicht, dass wir uns irgendwo in den Sessel setzen und dann warten und nichts geschieht, sondern wir müssen geheiligt werden. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Also das Wort ist ernst, aber es ist doch eine frohe Botschaft, weil es an und für sich gar nicht schwer ist, ihm nachzufolgen. Es ist schwer, ihm nachzufolgen in eigener Kraft. Es ist schwer, wirklich in der Nachfolge zu stehen und die Werke zu tun, die er erwartet, in eigener Kraft. Das ist unmöglich sogar. Es kommt manchmal etwas Ähnliches raus, aber die Werke aus dem Fleisch, die sind wertlos. Wir dürfen in den großen Sabbat hineinkommen, wo wir zur Ruhe kommen von eigenen Werken. Der kleine Sabbat, der auch heute noch von manchen Gemeinschaften gefeiert wird und wo so großer Wert drauf gelegt wird, es ist ein Schatten vom großen Sabbat, in den wir hineinkommen dürfen und zur Ruhe kommen dürfen von unseren eigenen Werken. Aber jetzt zum Wort. Ich habe jetzt eine ganz besondere Bergbesteigung vor. Und dieser Berg, er ist in der Bibel nicht angegeben mit Namen. Manche glauben, es ist der Berg Tabor. Manche glauben, es ist der Berg Hermon. Es ist der Berg der Verklärung Jesu. Aber ich glaube, die Bibel hat diesen Berg unbenannt gelassen, weil es auch unser Berg ist, weil es auch der Stephanusberg ist oder
der Brunoberg oder der Joachimberg. Es ist unser persönlicher Berg, an den Jesus uns mit hinaufnehmen will, um uns eine besondere Offenbarung zu geben. Und ich bitte euch, öffnet euch jetzt und lasst euch da hinaufführen, auf diesen Berg, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Weil es heißt, mit aufgedecktem Angesicht, aber schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Da sagt uns die Bibel, es gibt nur ein Mittel, um uns in die Herrlichkeit Gottes zu verwandeln, indem wir sein Angesicht anschauen, indem wir seine Herrlichkeit anschauen und so selber verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit. Das ist eine wunderbare Verheißung. Aber der Herr wird uns heute zeigen, was unser Teil ist, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Wir wollen dazu lesen Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Im Lukas 9 steht die Parallelstelle. Da werden wir bloß mal kurz hineinschauen. Aber heute geht es uns in erster Linie Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Lasst uns mal lesen den Text. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steh auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemandem die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus dem Toten auferstanden ist. Bis daher. Da sehen wir auch das Ereignis: Jesus nimmt 3 seiner Jünger mit sich, und es sind nicht irgendwelche Jünger. Es sind die Jünger Petrus, Johannes und Jakobus. Es waren die Jünger unter den 12, die auch eine besondere Hingabe an den Herrn hatten, die eine besondere geistliche Reife hatten, die eine besondere Liebe zu Jesus hatten. Johannes ist ja bekannt als der Jünger, der Jesus besonders lieb hatte. Und diese 3 nimmt nun der Herr mit sich. Bei der Vorbereitung hatte ich so das Bild, da ist das Volk Israel, die große Menge wieder, ein Bild auf das Volk Gottes, ein Bild auch auf Christen aller Denominationen, alle, die sich irgendwie christlich nennen und irgendwie mit der Gemeinde etwas zu tun haben oder mit der Kirche etwas zu tun haben. Und dann wissen wir, dass Tausende ihm nachgefolgt sind, Das ist aus dem großen, aus der großen Menge wiederum die Teilmenge, die wirklich Jesus nachgefolgt ist. Das ist ein Bild auf die, die wirklich ein echtes Glaubensbekenntnis für Jesus getroffen haben, die sich nicht auf Traditionen, auf Sakramente, auf Säuglingstaufe stützen, sondern die wirklich ein Verlangen haben, Jesus nachzufolgen. Und aus dieser Menge wiederum gab es noch eine Teilmenge, die 70. Ich glaube, das waren die, die sich wirklich Jesus ganz verschrieben hatten, die gesagt haben, er steht über alles andere in unserem Leben. Und aus diesen 70 hat Jesus noch einmal 12 herausgenommen und besonders auserwählt. Er hat vorher gefastet und gebetet, er hat eine ganze Gebetsnacht hinter sich, bevor er sie ausgewählt hat. Ich glaube, es war ihm sehr wichtig zu sehen, wer zu diesen 12 gehören soll. Es sollten ja die Zeugen werden, schlechthin, die sein Erlösungswerk, seine Auferstehung und alles bezeugen sollten. Und aus diesen 12 wiederum hat er 3 herausgewählt, die er immer wieder mitnimmt, wenn ganz besonders etwas los ist. Ich glaube, der Heilige Geist will jetzt wirken und uns zeigen, wo wir stehen. Nimm diese Frage mit nach Hause, wo steh ich da in dieser Pyramide? Und ich glaube, dass diese Pyramide nicht willkürlich von Gott bestimmt ist, dass diese 3 Jünger nicht willkürlich von Gott, von Jesus bestimmt wurden. Ihr 3, ihr seid einfach die Auserwählten. Ich glaube, er hat in ihnen etwas gesehen, ein bestimmtes Verlangen, eine bestimmte Bereitschaft, ganz auf ihn einzugehen. Und das hat er zu einer Berufung gemacht. Ich glaube, es ist kein Zufall, wenn Gott bestimmte Menschen zu irgendwelchen Diensten beruft. Man kann sich dann nicht ausruhen und sagen, naja, den einen erwählt er, den anderen verwirft er. Es gibt solche Lehren, die auch in der Kirche herumspuken. Die doppelte Prädestinationslehre zum Beispiel der Kirche, der katholischen wie auch der evangelischen Kirche. Die einen sind erwählt zum ewigen Leben und die finden auch, wird Gott auch erwählen und wird ihnen ewiges Leben schenken. Und die anderen, die sind verdammt von vornherein. Aber das ist nicht richtig. Beides spielt mit hinein. Natürlich liegt es nicht an unserem Rennen und Wollen und Laufen, aber wenn wir, sondern auch an der Berufung, aber wenn wir nicht wollen, nicht bereit sind, wir haben gesehen, er kann Berufene auch wieder beseitigen, wie zum Beispiel den Saul. Also es ist ein Teil auch von unserer Seite aus gefordert, ob Gott uns zu etwas Besonderem berufen kann oder nicht, ob wir zu diesen 3 oder 12 gehören oder ob wir zu der Masse gehören. Prüfe dich darin, wo du stehst. Und wir wissen auch, dass wenn er Petrus, Jakobus und Johannes beiseite genommen hat und mit ihnen irgendwo hingegangen ist, dann ist etwas Besonderes geschehen. Das wissen wir zum Beispiel von der Totenauferweckung im Haus des Jairus, wo die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus auferweckt wurde, da hat er auch alle hinausgescheucht und nur diese 3 mitgenommen, weil sie auch eine bestimmte Glaubenskraft hatten. Ich glaube, er hat alle damals hinausgescheucht, die die Salbung gedämpft und verhindert haben. Auch da wieder die Frage an euch, oder stell dir die Frage, bin ich in der Gemeinde einer, der die Salbung begünstigt und wirklich mitgeht, oder bin ich einer, der eigentlich mehr dämpft? Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass in einer Gemeinde die Salbung gedämpft wird. Also Jesus hat jetzt diese 3 genommen und ist mit ihnen auf den Berg gegangen und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Es war nicht nur irgendein Hügelchen, er hat sie auf einen hohen Berg hinaufgeführt. Und ich habe es so mit meinem inneren Auge gesehen, wie die 3 da mit Jesus an der Spitze vorwärts gehen, wie sie da hinaufsteigen, über Stock und über Stein und wirklich keine Mühe scheuen. Ich glaube, dieser hohe Berg, da waren vielleicht mehrere Stunden nötig, um da hinaufzusteigen. Aber sie haben das auf sich genommen. Und ich glaube, dass das auch für uns gilt. Wenn wir eine besondere Offenbarung Jesu haben wollen, dann müssen wir etwas einsetzen. Wir fallen nicht automatisch nach oben, wir fallen immer nur nach unten. Wenn wir uns auf den Hintern setzen und nichts machen, dann geschieht eins, wir rutschen nach unten. Oben ist der Berg, die Nähe Gottes und die Herrlichkeit der Offenbarung Gottes und unten ist das Jammertal. Da sind die Tale, da ist das Tal des Todes, da sind die Tiefebenen. Wo sind wir? Und wo siedeln wir uns an? Der Ausgang zeigt uns, der Ausgang von der Geschichte, dass sie irgendwann auch wieder runtersteigen mussten. Sie konnten nicht da oben sich ansiedeln. Der Petrus, der wollte ja Hütten bauen, der wäre ja am liebsten nahe geblieben. Aber es ging nicht. Sowas ist nicht festzuhalten. Und wir brauchen auch immer wieder diese Höhepunkte, aber wir können uns dort nicht ansiedeln. Auch die Bibel ist, wie gesagt, eine Bergkette und dazwischen sind die Täler. Und dazwischen liegen immer Jahre und manchmal Jahrzehnte und manchmal Jahrhunderte. Und so ist auch unser Leben so ein Weg, wo es immer wieder mal hochgeht auf die Höhe. Dort empfangen wir neue Offenbarung, neue Kraft, neue Herrlichkeit, neue Ermutigung, Heilung. Und dann geht es auch wieder runter in den Alltag, ins tägliche Leben. Und es soll so sein. Es ist gut so, es ist richtig so. Dort haben wir die Gelegenheit, uns zu bewähren. Dort werden wir auch erprobt. Und dort werden wir auch vom Feind versucht. Aber es ist doch ein Unterschied, ob wir auf einer Tiefebene leben oder auf einer Hochebene. Nicht direkt auf dem Gipfel, aber auf einer Hochebene. Das hängt allein von uns ab. Also er führte sie da hinauf und sie mussten sich anstrengen. Wer eine Bergtour gemacht hat, der weiß, ohne Fleiß kein Preis. Und vor allem sieht man aus dieser Begebenheit auch etwas anderes. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg gehen. Jesus war auch ein Prophet, er war sogar einer der größten Propheten und trotzdem musste er auf den Berg gehen. Selbst bei Jesus kam der Berg nicht zu ihm, er musste zum Berg. Und ich glaube, das ist bei dir auch so, dass der Berg nicht zu dir kommt, sondern du musst zum Berg gehen und du musst auf diesen Berg hinaufsteigen. Jesus hat ja immer wieder gebetet, er war nicht jeden Tag da auf diesem hohen Berg abseits. Aber es heißt, dass er immer wieder auf dem Berg, auf einem anderen Berg oder einfach irgendwo war, wo er gebetet hat. Unser Leben soll bestehen aus dem Alltag, soll bestehen aus Höhepunkten, aus besonderen Ereignissen und es soll bestehen immer wieder auch aus kleinen Erhebungen, wo wir beten, wo wir Kraft bekommen, wo wir Kraft sammeln. Und es sind unsere stillen Zeiten. Das ist deine persönliche stille Zeit, dieser kleine Berg, dieser kleine Gebetsberg. Und doch ist es für uns nötig, für uns einzeln, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir immer wieder auch diesen hohen Berg, der abseits liegt, besuchen. Entweder allein oder eben in der Gemeindeversammlung. Wir hatten jetzt letzte Woche eine Gebetswoche. Viele waren da, manche waren nicht da. Das sind solche Möglichkeiten, wo wir gemeinsam hinaufsteigen können, wo wir wirklich in ganz besonderer Weise Offenbarungen bekommen, Wegweisung, Stärkung, Kräftigung, Heilung, Freisetzung und Befreiung. Jesus kommt auch zu uns hinab, da wo wir sind, aber er möchte auch, dass wir ihn besuchen. Warum soll diese Geschichte immer einseitig sein? Oftmals muss Jesus zu uns herabkommen und uns von irgendetwas heilen, weil wir versäumt haben, auf diesen Berg hinaufzukommen. Vielleicht wäre es zu manchen Missgeschicken, zu manchen Krankheiten, zu manchen Schwierigkeiten gar nicht gekommen, wenn wir regelmäßig gelernt hätten, wirklich diese Höhe zu besuchen. Ich glaube, diese Höhe, wir müssen da nicht jeden Tag rauf, wie ich schon sagte. Aber ich glaube, dass es gut ist, immer wieder mal in bestimmten Abständen da wirklich hinaufzugehen. Allein oder gemeinsam. Lasst euch ermutigen, nehmt es mit. Der Herr ruft euch. Ich glaube, Jesus ist auch da hinaufgegangen, weil der Vater ihn gerufen hat und ihm das ins Herz gelegt hat und ihm das gezeigt hat. Und ich glaube, es sind einige hier, denen der Herr das auch gezeigt hat. Wirklich auf diesen Berg zu kommen. Mal einen ganzen Tag für ihn einzusetzen, von früh bis abends. alles andere wegzuschieben, der Berg, abseits und hoch, der spricht auch davon, nicht weil da eine besondere räumliche Nähe zu Gott da ist, sondern weil da eine Abgeschiedenheit zur Welt da ist, zum Getriebe des Alltags, zum Beruf, zu irgendwelchen Schwierigkeiten und Sorgen, da ist eine gewisse Distanz da. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann geht in euer Kämmerlein und schließt die Tür zu. Wir haben es nötig, wenn wir Gott in besonderer Weise erfahren wollen, wir können ihn überall erfahren. Manchmal kommt es ganz plötzlich über uns, diese Erfahrung Gottes. Aber ich glaube, das sind eher die Ausnahmen. Ich glaube, wir könnten Gott viel eher und häufiger erfahren, wenn wir auf diesen Berg hinaufsteigen würden. Wenn wir wirklich mal sagen, heute, meinetwegen Samstag, bietet sich für viele an, weil jetzt viele Betriebe. Samstags schon frei haben oder wie auch immer, oder man nimmt sich Urlaub, dass man wirklich mal hergeht und sagt, ich weihe diesen Tag heute Jesus, meinem Herrn und dem Vater und dem Heiligen Geist. Ich lasse alles andere beiseite und steige auf diesen Berg. Und man bewaffnet sich mit der Bibel, mit dem Wort, zieht sich zurück und macht das. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Ich mache das auch manchmal und ich bereue es nicht. Es ist wunderbar, da diese Höhenluft zu genießen, diese Gegenwart Gottes und diese Herrlichkeit. Also er stieg da hinauf und die Jünger, die waren erstmal erschöpft. In Lukas 9, da steht es, was in Matthäus 17 nicht steht. Da steht, in Vers 32, Lukas 9, Vers 32, Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Ich denke, dass sie erstmal niedergesunken sind von dieser Anstrengung und erstmal eingeschlafen sind. Und dann heißt es im Vers 2 hier, und er wurde vor ihnen umgestaltet. Ich glaube, dass als sie hochkamen, Jesus auch nicht gleich irgendwo einen Lichtschalter gefunden hat, wo er angestellt hat und auf einmal war die Herrlichkeit da, sondern ich glaube, er ging hinauf, um zu beten. Die gingen da hinauf, um zu beten. Und ich glaube, Jesus hat sich erstmal entweder hingekniet oder hat sich hingestellt und hat den Vater angerufen und hat das Angesicht seines Vaters gesucht und fing an, wirklich mit ganzer Hingabe zu beten. Und da ist es geschehen. Er wurde, währenddem er betete oder anbetete, umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Da kam aus ihm heraus ein Licht und eine Helligkeit, ein Glanz, der wirklich unbeschreiblich war. Da wird es das Höchste, was uns als Lichtquelle bekannt ist, als Vergleich gesetzt, die Sonne. Wir haben kein höheres, keine leuchtendere Lichtquelle hier in diesem Universum, was wir da als Vergleich nutzen können. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und dieses Licht, was wie die Sonne leuchtet, das spricht davon, dass aus ihm etwas herausgeleuchtet hat. Wie oft geben wir uns zufrieden, wenn wir irgendwo hingehen und angeleuchtet werden? Jesus sagt auch über Johannes den Täufer, in seinem Licht wolltet ihr eine Weile fröhlich sein. Aber wir sollen das Licht suchen, was aus uns herausleuchtet. Und er wurde umgestaltet. Und seine Kleider wurden leuchtend weiß wie das Licht. Da war eine Herrlichkeit da, die aus Jesus herausgestrahlt hat. Aber das war erst sozusagen der Anfang. Und ich glaube, als Jesus anfing, so zu leuchten, da sind sie aufgewacht, die Jünger. Ich glaube, als sie lagen da, haben geschlafen und auf einmal dieser Lichtglanz und auf einmal sind sie von diesem Licht wirklich aufgeweckt worden. Und ich glaube, das ist das Einzige, was uns aufwecken kann. Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir gemeinsam zum Beispiel hier im Gottesdienst auf diesen Berg steigen und die Herrlichkeit Gottes da ist, das kann uns aufwecken, nichts anderes. Und dann waren auf einmal zwei alte Bekannte da. Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Im Lukas 9 steht da, und sie unterredeten sich mit ihm über den weiteren Ausgang in Jerusalem. Sie kamen, um ihnen weitere Instruktionen vom Vater zu geben über den Ausgang in Jerusalem. Jesus wusste, was ihm bevorstand, auch schon davor. Aber da haben sie ihm genauere Anweisungen gegeben. Und ich denke, dass es nicht zufällig ist, dass Mose, der Vertreter des alten Bundes, erschien, der wirklich das Gesetz offenbart hat, der das Wort Gottes dem Volk Israel gegeben hatte. Der Mann des Wortes, könnte man sagen. Und Elia, der Mann der Kraft. Von Johannes dem Täufer heißt es, er war der Bote, der Jesus vorherging, im Geist und in der Kraft Elias. Elia ist sozusagen, steht für Kraft und für Geist. Er hatte auf dem Berg, den ich übrigens vorhin vergessen habe, der Berg Karmel, wo es zu einer neuen Hingabe kam, wo er das Volk Israel aufgerufen hat zu einer neuen, bedingungslosen Hingabe an ihren Gott und an seine Wege. Warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Gott Gott ist, wenn Gott der Herr ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber Baal ist, dann folgt Baal nach, aber ganz. Und ich denke, dass Gott uns auch auf diesen Berg führt, wo uns bewusst wird, die Nachfolge ist eine Freiwilligkeit. Aber wenn wir Gott als Herrn erkannt haben, dann lasst uns dem Herrn ganz nachfolgen und nicht mit den Göttern dieser Welt liebäugeln. Wenn aber der Welt, der Fürst dieser Welt der Herr ist, dann folgt ihm nach. Dann ist es Zeitverschwendung, sich zwei zu teilen und weder das eine noch das andere richtig genießen zu können. Wenn Gott so wenig zu bieten hat, dass wir Anleihen aus der Welt machen müssen, dann haben wir nun noch nicht erkannt, wie wir ihn erkennen müssen. Dann müssen wir auf diesen Berg hinauf. Wenn wir da oben sind und diese Herrlichkeit Jesus sehen, dann werden wir restlos überzeugt. Und dieser Vertreter, Elia, er war auf einmal da. Dieser Vertreter der Kraft auf dem Berg Karmel fiel dann das Feuer herab und hat dieses Opfer angezündet. Der Mann des Wortes und der Mann der Kraft unterreden sich mit Jesus über seinen weiteren Ausgang. Das Wort steht dafür, dass alles, was Jesus erfüllt hat, er hat die Schrift erfüllt. Er starb nach der Schrift, heißt es. Und er ist am dritten Tag aufgestanden nach der Schrift, heißt es. Er hat die Schrift erfüllt. Jesus befand sich im Willen Gottes. Er befand sich in Übereinstimmung mit den Verheißungen, mit dem Wort Gottes. Und Jesus befand sich auch in Übereinstimmung mit der Kraft Gottes. Er war durchdrungen von der Kraft Gottes. Und er war ein Kanal, wie noch kein anderer Kanal vorher, wie kein Mensch und kein menschlicher Prophet vorher, ist durch ihn die Kraft geflossen in einer Intensität wie noch nie zuvor. Und sie unterreden sich mit ihm. Und da beginnt der Petrus zu sagen, er war wahrscheinlich völlig weggetreten. Im Lukas 9 heißt es, er wusste nicht, was er sagte. Er war so überwältigt und es hat ausgehakt bei ihm. Und er fing an, ja, lass uns drei Hütten bauen, eine für dich und eine für Mose und eine für Elia. Aber ich glaube, da steckt auch der Hang dahinter, diesen Moment, diesen großartigen Moment zu konservieren, festzuhalten, einzumauern, einzuengen. Und ich glaube, das ist der Versuch vieler Denominationen, man spricht auch von der Mauerkirche, sie will Gott irgendwo einfangen und einsperren, aber Gott lässt sich nicht einsperren. Halleluja, Amen. Entweder wir gehen mit diesem Wind des Geistes, oder er ist irgendwann auf und davon. Dann sitzen wir da und tun da unsere geistliche Tretmühle treten und nichts geschieht. Lasst uns da sein, wo der Wind ist. Lasst uns auf diesem Berg sein. Ich glaube, auf diesem Berg hat auch der Wind geweht. Heftig geweht, es war ein hoher Berg. Wenn wir auf irgendwelchen kleinen Hügeln sind, da weht manchmal so ein kleines Lüftchen. Aber lasst uns hinaufsteigen auf den hohen Berg, wo der Wind weht. werden manche Flausen weggetrieben und ausgetrieben auf diesem hohen Berg. Und dann kam es noch stärker. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Da kam auf einmal eine lichte Wolke, senkte sich herab. Auch da steht im Lukas eine interessante Erweiterung. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Die Wolke, die blieb nicht nur über ihnen, sie senkte sich ganz herab. Und sie kamen in diese Wolke hinein und es wurde ihnen Angst und Bange. Irgendwo haben sie gespürt, jetzt geht es uns ans Leder. Jetzt kommt die Herrlichkeit Gottes über uns. Sie waren so überwältigt. Da kam Furcht auf sie. Und ich glaube, das ist auch manchmal das, was uns passiert. Dass die Herrlichkeit Gottes kommt, vielleicht in einer Versammlung, vielleicht auch in einer persönlichen Gebetszeit. Irgendwie wollen wir da hinein und auf der anderen Seite wieder haben wir Vorbehalte und fürchten uns davor, so richtig in diese Wolke hineinzukommen, wo wir wissen, wir kommen dann nicht mehr als die Alten raus. Ich glaube, als sie dann hinabstiegen vom Berg, waren sie nicht mehr die Alten. Ich glaube, da war etwas geschehen. Und ich glaube, der Herr will uns das schenken in unseren Versammlungen, dass diese lichte Wolke herabkommt, wo wir verwandelt werden, wo wirklich etwas geschieht, wo etwas los ist. Schluss mit aller Langeweile, sondern wirklich, da ist dann Leben, da sind dann Kraftbeweise Gottes. Da geschehen dann Wunder in dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Aber wir sehen, wir müssen auf diesen Berg hinauf, die Wolke kam nicht ins Tal runter. Die Bibel spricht immer wieder von dieser Wolke. Auch bei der Einweihung des Tempels Salomo, da kam diese Wolke, als die Schlachtopfer brachten, als sie den Dienst taten, da kam diese Wolke, diese Shekinah-Herrlichkeit herab und die Priester, die konnten nicht mehr hinzutreten, um den Dienst zu tun. Da war so eine überstrahlende Herrlichkeit im Tempel und der Tempel, der sind wir. Und ich glaube, Gott will, dass hier diese Wolke ist, im Kino, hier aber unter uns. Ich glaube, wenn wir dann weg sind, ist die Wolke auch weg, aber er will, dass wenn wir hier sind, dass hier eine Wolke ist, die uns verwandelt. Wo wir dann aufhören können, uns selbst zu bearbeiten, zu bekneten und zu verändern. Das führt nicht weit, aber wenn die Herrlichkeitswolke Gottes über uns kommt, dann geschieht etwas, dann geschieht Verwandlung. Und in dieser Wolke, da ist Freude. Da ist wirklich eine geistliche Freude, die nichts zu tun hat mit allem, was die Welt zu bieten hat. Halleluja. Und in dieser Wolke kommt Heilung zu uns. Heilung für unsere Seele und Heilung für unseren Körper. Und in dieser Wolke sind viele geistliche Herrlichkeiten enthalten, von denen wir bisher noch überhaupt nichts geschmeckt haben. Und dann hörten sie aus dieser Wolke eine Stimme. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. In dieser Wolke war die Stimme Gottes zu hören. Und ich glaube, wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Es war schon am Anfang so und es ist immer so. Wenn Gott etwas spricht, dann geschieht etwas. Gott sprach und es wurde. In dieser Wolke empfangen wir das Wort Gottes. Da empfangen wir lebendige Zusprüche, die uns verändern. Hier in diesem Fall sagt er, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das Gleiche, was Jesus hörte und auch Johannes der Täufer hörte im Jordan, als Jesus getauft wurde. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Da kam, ich glaube, diese Stimme war auch für Jesus, wo der Vater ihn bestätigt hat. Wo der Vater sagte, du bist mein geliebter Sohn. Dich habe ich mehr lieb als irgendetwas anderes. Und dich gebe ich der Welt als Gabe und als Geschenk. So sehr habe ich die Welt und habe ich die Menschen lieb. Und er hat Jesus bestätigt, an die habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus stand im Dienst, er hat gepredigt vom Reich Gottes, er hat geheilt. Durch ihn hat sich Gott wunderbar offenbart und er war vollkommen im Gehorsam mit Gott. Da waren keine eigenen Kapriolen, keine eigenen Gedanken. Er hat gesagt, was ich dem Vater tun sehe, das tue ich auch. Ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied manchmal zu uns. Aber wir dürfen da wirklich umkehren, wir dürfen uns korrigieren lassen und erkennen, das Beste für uns ist, den Willen Gottes zu tun. Und zu lernen, deine Stimme zu hören. Zu lernen, was er uns sagen möchte. Und auch zu lernen, mutig zu sein, wenn er uns etwas sagt, was vielleicht gegen den allgemeinen Strom geht, auch manchmal in der Gemeinde, dann wirklich Gott mehr zu gehorchen als die Menschen. Also er hat Jesus bestätigt, er hat gesagt, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dann sagt er, ihn hört. Ich möchte, dass ihr auf ihn hört. Ich möchte, dass ihr ihm nachfolgt. Ich möchte, dass ihr ihn ehrt. Es ist das Beste, was ich zu geben habe. Es ist mein Sohn und ich möchte, dass ihr auf ihn hört. Und ich glaube, als die Jünger in dieser Wolke der Kraft waren, dass da auch etwas in sie eingedrungen ist, was ihnen wirklich auch die Befähigung verliehen hat, Jesus zu hören und zu folgen. Ich glaube, im Fleisch sind wir nicht fähig dazu, ihn zu hören und ihm zu folgen. Das haben wir alle irgendwo und irgendwann erfahren. Aber diese Herrlichkeit Gottes, diese Wolke befähigt uns, dieses Gebot auszuführen. Gott verlangt nicht etwas von uns, wozu er uns nicht auch die Begabung, die Kraft, die Fähigkeiten gibt. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Da kam die Furcht auf sie. In der Gegenwart Gottes kommt wirklich eine gewaltige Ehrfurcht auf. Es soll keine Angst sein. Wir sollen keine Angst haben vor Gott. Aber wenn uns diese Ehrfurcht fehlt, dann fehlt uns etwas. Dann stimmt mit unserem Opfer nicht irgendetwas nicht. Und Jesus trat herzu und rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Er hat seine Hand auf sie gelegt. Er hat segnende Hände auf sie gelegt und hat gesagt, steht auf und fürchtet euch nicht. Es ist kein Grund da, euch zu fürchten. Und ich glaube, der Herr will es auch uns sagen. Wenn wir in seine Gegenwart gehen, dürfen wir ohne Furcht ihm dienen. Das war schon das, was die Weissagung von Zacharias über Jesus gesagt hat. Er wird uns befreien aus der Hand aller, die uns hassen. Und durch ihn werden wir Gott dienen ohne Furcht. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gott dienen ohne Furcht und ohne Scheu, ohne fleischliche Scheu. Das soll eine geistliche Ehrfurcht da sein. Auch manchmal ein geistliches Erzittern vor seiner Heiligkeit. Aber wir dürfen ihm ohne Furcht, ohne Angst dienen. Das ist die Herrlichkeit des neuen Bundes. Und dann steht hier etwas Wichtiges. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Vorher war Mose und Elia noch da. Sie haben den Vertreter des Wortes und den Vertreter der Kraft gesehen. Das wird auch manchmal in manchen Gemeinden in besonderer Weise gewürdigt und man streckt sich danach aus, aber es kann dazu führen, dass man Jesus aus den Augen verliert, dass man nur noch aufs Wort blickt. Und wenn man aufs Wort blickt, dass man manchmal nur noch auf den Buchstaben blickt. Ein Buchstabe ohne Kraft ist tot und kann uns nicht retten, kann uns nicht helfen. Es ist ein toter Buchstabe, der auch uns tötet. Wenn die Kraft hinzukommt, dann ist es das lebendige Wort, was Geist und Leben ist. Auch wichtig. Und auch die Kraft ist wichtig. Jesus sagt den Pharisäern, ihr irrt, weil ihr weder das Wort, die Schrift, noch die Kraft kennt. Das war das, was den Pharisäern zum Fallstrick wurde. Sie haben geirrt in ihrem Denken, in ihren Entscheidungen, weil sie weder das Wort noch die Kraft kannten. Und aus dem Wort Gottes ersieht man, dass Wort und Kraft zusammenhängen. Es gibt keine Kraftbezeugung ohne das Wort. Jesus sagt, die mitfolgenden Zeichen werden eure Predigt bestätigen. Das Wort soll nicht die mitfolgenden Zeichen bestätigen, sondern wo das Wort gepredigt wird, dort wird es zu Offenbarungen der Kraft Gottes kommen. Dort wird es zu Erweisen der Kraft Gottes kommen. Das gehört zusammen. Und hier standen Mose, Elia, die Vertreter von Wort und Kraft, standen da. Und dann hat, ich glaube, dass Gott ihren Blick dann nach oben gelenkt hat. Und als sie ihre Augen aufhoben, also ihre Augen gelenkt wurden, emporgelenkt worden, sahen sie niemand als Jesus allein. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns als Gemeinde, dass wir nicht allein nur auf das Wort blicken, dass wir nicht das Wort anbeten als Buchstabe und dass wir nicht die Kraft anbeten, dass wir nicht der Kraft zu Füßen liegen, weil er ist einer, von dem geht alles aus. Der ist selbst das Wort. Der ist das Wort, durch das alles geworden ist und ohne das nichts geworden ist. Und er ist auch die Quelle der Kraft. Und er ist das Wort der Macht, durch das alle Dinge getragen werden. Wir müssen als Gemeinde emporblicken und den sehen, von dem alles ausgeht. Wir sollen nicht die Hand Gottes suchen, wir sollen das Angesicht Gottes suchen. Als sie ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemandem die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Könnt ihr Spieler bitte hochkommen? Da war diese herrliche Erscheinung, aber es kam wieder der Augenblick des Abschieds. Es kam der Augenblick, wo sie wieder hinabsteigen mussten. Aber ich glaube, dass sie dort auf dem Berg etwas bekommen hatten, was es nun galt, wirklich umzusetzen. Ich glaube, wenn Gott uns etwas gibt, dann gibt er uns das, um es weiterzugeben, um es anzuwenden. Wenn er uns die Kraft seines Geistes gibt, dann sollen wir sie im täglichen Leben bewahren, denn es heißt, wandelt im Geist und ihr werdet nicht die Lust des Fleisches erfüllen. Manche sind viel beschäftigt, gegen diese Lust des Fleisches anzukämpfen. Aber man kann den Teufel nicht durch Beelzebub austreiben. Man kann das Fleisch nicht durch Fleisch bekämpfen. Man muss das Fleisch durch den Geist bekämpfen. Nicht, dass das Fleisch schlecht ist. Es ist die Wohnung des Ungoten. Wenn Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, dann sagt er nicht, mein Fleisch ist schlecht, aber dann sagt er, mein Fleisch ist die Wohnstätte des Bösen. Da steckt etwas von dieser Sünde, von dieser gefallenen Natur Adams drin. Und wir sollen dieses Fleisch nicht zerstören. Wir sind keine Gnostiker, die das Fleisch als böse bezeichnen oder den Leib als böse bezeichnen. Aber wir sind solche, die wissen, wir müssen das Fleisch durch den Geist beherrschen. Und wir können es nicht anders. Da hilft auch keine geistliche Kriegsführung gegen das Fleisch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Da können wir kämpfen, aber Fleisch springt nicht drauf an, aber es springt drauf an, wenn der Hausherr da ist, wenn der Geist stark ist, wenn unser Geist, wenn in unserem Geist der Heilige Geist lebendig ist und wirksam ist. Und wenn Sünde da ist, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass der Hausherr, dass unser Geist schwach ist, dass er nicht die Befehle, dass er keine Befehlsgewalt hat. Und was müssen wir dann machen? Nicht fleischlich kämpfen, sondern hinauf auf den Berg, hinein in diese Wolke der Kraft. Lasst euch dazu auffordern und ermuntern. Und dann stiegen sie hinab und dann sagte Jesus ihnen, sagt es nicht weiter. Vielleicht hatten sie sich schon gefreut, jetzt haben wir was zu erzählen, jetzt können wir uns wichtig machen. Und dann sagt der Herr, schweigt, bis ich auferweckt worden bin. Und ich glaube, das hat auch uns etwas zu sagen. Und was hat es uns zu sagen? Wir sollen nicht mit großartigen Offenbarungen herumposaunen, bevor unser Leben nicht dahinter steht. Bevor nicht die Kraft der Auferstehung in unserem Leben sichtbar geworden ist, sollen wir nicht mit großartigen Offenbarungen hausieren gehen. Ich glaube, Gott legt eine Schweigepflicht auf uns. Und gerade wenn wir noch jünger im Glauben sind, dass wir nicht großartig über Freiheit reden, bevor wir nicht selber ein Zeugnis dieser Freiheit geworden sind. Dass wir nicht großartig von der Nachfolge sprechen, während andere noch sehen, dass wir ständig auf Schritt und Tritt ungehorsam sind. Auch da bitte ich euch, euch zu überprüfen. Nicht mit großartigen Offenbarungen herumzuerzählen und darin zu schwelgen, wenn nicht die Kraft der Auferstehung sichtbar geworden ist und wirksam geworden ist. Ich glaube, Gott braucht gerade in den heutigen Tagen Menschen, die in dieser Wolke waren, wo die Kraft, die Auferstehungskraft wirksam geworden ist, die ein lebendiges Zeugnis sind. Es ist herrlich, mit Gott zu leben. Es ist herrlich, ihm nachzufolgen. Und wer das noch nicht erlebt hat, der soll sich aufmachen. Wenn es schwierig ist, allein zu gehen, die Jünger waren auch nicht allein, dann schließt euch zusammen in Gruppen, vielleicht in Dreiergruppen, wie es hier als Vorbild ist, und geht hinauf auf diesen Berg. Oftmals kann in der Gemeinschaft mehr erreicht werden als alleine. Ich möchte euch herausfordern, und ich glaube, Gott möchte euch auch herausfordern, vielleicht monatlich auf diesen Berg zu gehen. Vielleicht alle 4, alle 6 Wochen, je nachdem, da hinauf zu gehen. Und ich möchte auch die Männer ermutigen für ihre Frauen, wenn kleine Kinder da sind. Ermöglicht es eurer Frau, auf diesen Berg zu gehen. Es wird euch zum Nutzen sein. Es wird der Gemeinde zum Nutzen sein. Ermöglicht es ihnen auch, diesen Tag mal, alle paar Wochen, hinaufzusteigen, vielleicht mit 2 anderen Frauen, und die Herrlichkeit Gottes anzuschauen, um verwandelt zu werden. Ich möchte abschließen noch einmal mit dem Wort. Und so schauen wir aber mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an und werden so verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir wollen jetzt noch beten. Könnt ihr langsam anfangen? Halleluja. Herr, wir danken dir für die Offenbarung deines Wortes. Herr, wir danken dir, dass du uns rufst hin in deine Gegenwart. Danke, Herr, dass du schon wartest auf diesem Berg, um uns zu begegnen, Herr. Gib uns Begeisterung, da wirklich hinaufzusteigen. Gib uns ein Zünder an, ein Feuer in uns, Herr, dass wir gehorsam sind und auf ihn hören, himmlischer Vater. Gib uns die Kraft, auf deinen Sohn zu hören. Nimm uns hinein in diese Wolke, Herr, auch jetzt. Nimm uns hinein in diese Wolke, Herr. Komm nur mit einer Wolke, Herr, über uns. Herr, wir müssen verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen. Herr, wir wollen verwandelt werden. Wirke du das, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Halleluja. Komm jetzt und wirke du an unseren Herzen. Halleluja. Gib uns diese Offenbarung des Auferstandenen. Gib uns die Offenbarung des Herrn, des Königs aller Könige. Halleluja. Halleluja, Herr. Komm mit der Wolke deiner Kraft, Herr. Komm mit Heilung. Halleluja. Komm mit Trost. Halleluja. Stärke uns an dem inneren Menschen, Herr, dass wir wirklich treu sind in der Nachfolge, Herr. Wirke du jetzt, Herr, wirke dein Werk an uns. Halleluja. Lasst uns singen. Komm, Heiliger Geist.
Wirke du, heile du. Herrscher du, o Herr, wirke du, heile du, Herrscher du, o Herr, komm, Heiliger Geist, komm mit deiner Oh, hi.